Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Alexander Moritz. Herzlich willkommen. Und willkommen auch an Ulrike Gero, heute zu Gast hier in dieser Mittagsstunde. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo.
Wir blicken auf die Themen dieses Tages, wollen ein bisschen sortieren und nachdenken, was die Nachrichten für uns bedeuten. Sie als Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt EU-Politik hatten vermutlich am Wochenende vor allen Dingen ein Thema, würde ich mal denken, den Europäischen Rat in Brüssel. Stimmt, oder?
Ja, absolut. Und, ja.
Haben Sie irgendwas anderes gemacht, als nach Brüssel zu schauen?
Nicht viel, nein, wirklich nicht. Ja. Und auch diese Fassungslosigkeit, dass das nicht beendet wird, der vierte Tag, also wie wenig da gerade passiert, was ja auch den Erwartungen nicht entspricht. Ja. Ich hatte natürlich vorher Informationen und eigentlich waren so alle, die ich vorher da gesehen habe, die haben gesagt, du, das wird super, es wird ein super Gipfel, super Ergebnis. Ja. Also.
Und trotzdem ist im Moment zumindest alles noch in der Schwebe. Und darauf wollen wir gleich schauen, welche Kompromisse sich abzeichnen und was ein Scheitern bedeuten würde. Darüber wollen wir nachdenken hier im Deutschlandfunk Kultur. In Brüssel, da schlafen wieder alle. Und damit will ich jetzt nicht gegen die EU-Bürokratie lästern. Nein, gerade da schlafen, glaube ich, wirklich alle, hoffentlich. Die Staats- und Regierungschefs der EU nach 3 Tagen und einer weiteren durchverhandelten Nacht haben sie ihr Gipfeltreffen am frühen Morgen unterbrochen. Heute Nachmittag um 16 Uhr, da soll es weitergehen. Denn eine Einigung, die gibt es ja immer noch nicht. Es geht um viel. Es geht um das Corona-Hilfspaket. Ursprünglich 750 Milliarden waren dafür geplant. Und dann geht es auch noch um den mehrjährigen Finanzrahmen für die kommenden 7 Jahre. Das ist auch noch mal über 1 Billion Euro. Bei mir ist die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero. Frau Gero, haben Sie erwartet, dass das Ganze doch noch so schwierig wird? Klang ja eben ein bisschen so.
Um ehrlich zu sein, ich habe es so nicht erwartet, dass es schwierig werden würde, klar. Aber wir haben uns verlassen. Also erstmal hatte ich viele Informationen und eigentlich alle waren optimistisch. Merkel, Macron hatten einen Plan vorgelegt. Die Europäische Kommission hatten den übernommen. Frau Merkel wird ja gemeinhin ein gutes Verhandlungsgeschick zugesagt. Und es war irgendwie schon klar, es muss noch ein bisschen Kompromisse geben für die Niederländer und für die Österreicher. Aber dass das so hartnäckig verhandelt wird, das habe ich tatsächlich nicht erwartet.
Es ist ja wirklich so ein Moment in der europäischen Geschichte. Klar, man sagt immer bei jedem Gipfel, der ist historisch, aber dieser hat doch nochmal eine andere Dimension, hat man so ein bisschen das Gefühl. Und das habe jetzt nicht nur ich, sondern zum Beispiel auch der Außenminister von Luxemburg, Jean Asselborn, heute früh im Deutschlandfunk hatte erklärt, für wie ernst er die Lage hält.
Man hat manchmal den Eindruck, dass die Europäische Union sich in 4 Teile aufteilt. Den Norden, den Süden, den Osten, den Westen. Und man weiß nicht mehr genau, was in der Mitte das Ding zusammenhält. Also diese Mentalität, diese politische Einstellung, die ist nicht auf der Höhe, um die Größe der Aufgabe, die sich heute der Europäischen Union stellt, um die zu meistern. Glaube ich, dass die Bürger, wir müssen aufpassen, dass sie nicht die Berechtigung der Europäischen Union verlieren.
Also die Ambitionen sind nicht wirklich da, um dieses europäische Projekt voranzubringen, sagt Jean Asselborn. Frau Gero, würden Sie da zustimmen?
Ja, natürlich. Also dieser faustische Moment, ja, was Europa am innersten zusammenhält, wissen wir das noch? Und das ist tatsächlich die Frage, wissen wir das noch? Und jetzt nochmal 3 Monate zurück. Wir waren in der Pandemie, wir haben alle auf den Balkonen gestanden, wir haben geklatscht und wir haben uns ewige Solidarität geschworen. Das ist im März gewesen, keine 3 Monate her. Dann kamen Merkel und Macron im Mai und haben gesagt, zum ersten Mal, Frau Merkel in ihrer Rede vor dem Europäischen Parlament hat gesagt, außergewöhnliche Situationen brauchen außergewöhnliche Lösungen. Deswegen diesen Plan, der ja zum ersten Mal vorsieht, dass die EU direkte Anleihen macht. Was ist das Interesse damit? Zinsgleichheit, ja, dass wir keine Zinsunterschiede zwischen den europäischen Staaten haben. Dann wurde das verkauft als der Hamiltonian Moment. Jetzt ist der Moment, wo sozusagen die EU sich zusammenschweißt forever in der Solidarität. Und das scheitert gerade.
Man hatte, Sie haben recht, so ein bisschen den Eindruck, gerade nach dem Deutschland ja auch gesagt hat, wir gehen auf diesen französischen Vorschlag ein, wir stimmen zu, dass wir ein Hilfspaket auflegen mit eben einem großen Anteil auch Hilfsgeldern und dafür nehmen wir gemeinsame Schulden auf. Etwas, was die deutsche Bundesregierung, auch Angela Merkel persönlich, lange abgelehnt hat. Und dann hatte man so ein bisschen Eindruck, naja, Deutschland und Frankreich sind sich einig, dann wird das Ding schon laufen. Hat man da vielleicht auch aus deutscher Perspektive die anderen EU-Staaten einfach ein bisschen übergangen?
Ja, also nochmal zurück zu Deutschland. Es hat sich auch hier die Diskussion gedreht. Ne? Im März, April hatten sie ja zum ersten Mal auch viele deutsche Volkswörter, auch konservative, liberale Volkswörter, Herr Hüter, Herr Füß, die gesagt haben, ja, Corona-Bonds, gemeinsame Anleihen, das muss jetzt mal sein. Und in der Tat war es dann möglich, dass Frau Merkel auf Macron mal eingeschlagen hat. Herr Macron hatte ja schon öfter mal Reden gehabt und Deutschland hat im Grunde nicht geantwortet. Jetzt wurde geantwortet. Und ich bin bei Ihnen, diese sozusagen das Scheitern Scheitern des deutsch-französischen Tandems, dass diese Annahme, die immer die klassische Annahme war, wenn nur Frankreich und Deutschland einen Deal haben, dann können die anderen darauf einschlagen. Das hat nicht mehr funktioniert und das hat ja niemand anderes deutlicher gesagt als Sebastian Kurz, ja, der eben nämlich genau das gesagt hat. Es reicht einfach nicht mehr, wenn Deutschland und Frankreich kommen und irgendwas auf den Tisch legen. Und deswegen ist die neue Scheidelinie in Europa, die ist nicht nur Ost-West, Nord-Süd, sondern kleine Staaten, große Staaten. Die wird ganz wichtig gerade.
Mhm. Man könnte natürlich aus Perspektive von gerade diesen kleinen Staaten und insbesondere diesen Frugal Four, also diesen sparsamen Vier, die sich jetzt im Laufe des Wochenendes noch erweitert haben, plus Finnland, also wir haben Österreich, Dänemark, Schweden, die Niederlande und jetzt immer noch Finnland, die sagen, wir wollen nicht so viel Geld ausgeben, vor allen Dingen, wenn wir nicht keine Kontrolle darüber haben, was genau damit passiert. Die fühlen sich doch von Deutschland bis zum Stück weit auch im Stich gelassen, wenn Deutschland da jetzt umschwenkt, sagt, wir machen das mit den Franzosen, sind hier bereit, weitere Schritte zu gehen oder nicht?
Ja, das kann man so interpretieren, aber was mich irgendwie viel mehr interessiert ist, wie steht eigentlich das, was der Rat da macht und diese im Grunde Veto-Position von diesen Frugal Four, wie steht die eigentlich im Verhältnis zu dem, was die europäischen Bürgerinnen auf dem Kontinent wollen? Ja? Wir hatten ja während der Corona-Zeit, und das ist ganz wichtig, hatten wir wahnsinnig viele sozialwissenschaftliche Untersuchungen und die sagen, dass zum Beispiel im April 2020 waren 71% der EuropäerInnen für ein europäisches Grundeinkommen, ja, für eine gemeinsame Gesundheitsvorsorge. Das heißt, die Bürgerinnen in Europa sind viel, viel weiter als diese Staats- und Regierungschefs, die da verhandeln und die immer noch mit so einer nationalen Brille verhandeln und dann einige auch noch, in diesem Fall die frugalen fünf, sich herausnehmen, da so eine Veto-Position zu beziehen. Und das entspricht irgendwie nicht mehr dem Zahn der Zeit. Und da haben wir eine riesengroße Krise der Repräsentation dessen, was eigentlich die Europäerinnen, die Bürger Europas wollen und dem, was da gerade im Rat passiert.
Aber da kann man ja auch entgegnen, die gewählten Regierungen repräsentieren ja auch den Willen des Volkes, dieser Staaten. Und wenn man jetzt eben auf die sparsamen Vier schaut, da können zwar Deutschland oder jetzt auch Macron war wohl sehr wütend auf den österreichischen Kanzler Herrn Kurz, hat man gehört bei den Verhandlungen in der Nacht. Das soll er ihn als egoistisch im Prinzip bezeichnet haben. Man kann aber ja auch sagen, was ist falsch daran, wenn diese Länder eben Bedenken haben, Steuergelder ihres Landes einfach für andere Staaten auszugeben.
Ja, Macron wollte sogar abreisen, ja. Also so, ich sehe das strukturelle Problem. Ich will das nicht leugnen, ja. Aber natürlich betrifft der Begriff egoistisch irgendwo zu. Also entweder haben wir gemeinsamen Binnenmarkt und kein Land kann diesen Binnenmarkt alleine stabilisieren, obwohl wir alle von diesem Binnenmarkt leben, Deutschland und Österreich sowieso, ja. Dann geht es natürlich darum, wie wir das Soziale in diesem Binnenmarkt auch gemeinsam organisieren. Jetzt kann man das natürlich so framen und sagen, warum soll ich österreichisches Steuergeld über die italienische Grenze schicken, ja. Man kann aber auch sagen, auch Österreich wird keine großen Steuereinnahmen mehr haben, wenn es den Binnenmarkt nicht hat, zu dem die Italiener gehören. Wir haben ein Problem und das Problem ist das ungelöste Problem von Maastricht 1992. Wir müssen natürlich den Binnenmarkt und den Euro einbetten, eine Sozial- und eine Fiskalunion. Das steht ja auch schon seit 30 Jahren auf der Agenda. Dann würden wir genau diese Haarspaltereien, die wir heute noch mal bis zum Besten betreiben, die würden dann nicht mehr vorkommen. Das ist die eigentliche Frage.
Eine grundlegende Reform der EU wäre also eigentlich nötig, höre ich daraus bei Ihnen, Frau Gero?
Da bin ich wirklich nicht die Einzige, die das sagt. Das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht gesagt. Ja, das sagen eigentlich alle, die denken. Und dass das nicht passiert, ist das eigentliche Übel.
Diesen Punkt haben wir auf jeden Fall im Moment wohl noch nicht überschritten. Aktuelle Meldungen sehen so aus, dass es eher einen Durchsetzen dieser sparsamen Länder gibt. Offenbar sollen es nur noch 390 Milliarden an Hilfsgeldern geben, statt den ursprünglich geplanten 500 Milliarden. In 3 Stunden, da soll es weitergehen in Brüssel mit dem Europäischen Rat, der über die Corona-Finanzhilfen entscheiden soll und viel grundlegender auch über die Frage, wie solidarisch europäische Staaten in der Krise wirklich sind. Sie werben ja schon seit Jahren für ein weiteres Zusammenrücken von Europa. Vor ein paar Jahren haben Sie ein Buch geschrieben, warum Europa eine Republik werden muss. Und jetzt gerade, während die Musik lief, haben Sie mir auch noch mal gesagt, der Rat müsste eigentlich weg. Also die Nationalstaaten müssen aus dieser europäischen Gleichung rausgestrichen werden. Glauben Sie, dass das jetzt passieren könnte tatsächlich? Es scheint mir doch sehr unrealistisch.
Naja, also wissen Sie, der Fall der Mauer war auch noch am 8. November 1989 sehr unrealistisch, ja, und dann ist es doch passiert. Also es passieren ja immer wieder Dinge, die man nicht erwartet hat, auch 9-11, ja, also so, wir können ja nichts ausschließen, die Geschichte ist kontingent. Aber ich will mich gar nicht rausretten, natürlich ist es nicht sehr wahrscheinlich. Aber was ich sagen will für unsere Hörerinnen und Hörer, worum geht's denn? Es geht tatsächlich darum, dass dieser Corona-Plan, um den es jetzt geht, diesen Rescue Fund, fundamentale Elemente von Staatlichkeit berührt. Und es geht genau darum, nämlich ob Steuern des einen Landes in Steuern des anderen Landes gegeben vergeben werden können, ohne dass man da noch eine fiskalische Kontrolle hat. Ja? Also beispielsweise wollen die Spanier jetzt ein Grundeinkommen machen. Da ist die Frage, dürfen die aus diesen 500 Milliarden jetzt das Geld nehmen, um Grundeinkommen zu machen? Und da kann man natürlich sich hier in Deutschland hinstellen und sagen, warum wird mit deutschem Geld ein spanisches Grundeinkommen finanziert, wenn wir hier das nicht selber haben? Ja? So. Und die einzige Antwort darauf ist, wenn wir das wollen, ein europäisches Grundeinkommen, was zum Beispiel 71% der europäischen Bürgerinnen wollen würden, ja, dann muss natürlich ein europäisches Parlament darüber entscheiden. Weil die Frage, ob sie das wollen oder nicht, hat ja nichts damit zu tun, ob sie Österreicher sind oder Slowene oder Italiener, sondern eher was damit zu tun, wollen sie ein soziales Europa oder kein soziales Europa. Und deswegen kann der Rat das nicht entscheiden, weil jeder Staats- und Regierungschef, Herr Kurz, wendet sich nur an seine österreichische mediale Struktur. Der kann also gar nicht im Sinne der Gesamtinteressen sprechen. Deswegen muss das parlamentarisiert werden und deswegen müsste der Rat weg, wenn wir ein demokratisches Europa wollen.
Trotzdem, im Moment sieht es nach allem, was wir aus Brüssel von den Verhandlungen hören, nicht danach aus, dass es da jetzt in diesem Sinne einen größeren Durchbruch wirklich zu einer tieferen Integration gibt. Im Gegenteil, also die Staaten, die eher auf nationaler Kontrolle beharren, auch was jetzt die Ausschüttung von Hilfsgeldern aus dem Corona-Fonds angeht, scheinen sich durchzusetzen. Streit gibt es ja auch noch bei einem anderen Punkt, nämlich dem der Rechtsstaatlichkeit. Das klingt erstmal absurd, wenn man darüber nachdenkt, dass in der EU ja eigentlich alle Staaten Demokratien, Rechtsstaaten sein sollten. Polen und Ungarn haben uns in der Vergangenheit das Gegenteil teilweise bewiesen durch Einschränkungen der Pressefreiheit. Unter anderem viele EU-Staaten wollen deswegen jetzt Gelder aus dem EU-Fonds und auch aus dem mehrjährigen Finanzrahmen in Zukunft an Rechtsstaatlichkeitskriterien knüpfen. Da würde ich mal vermuten, dass Sie das einen richtigen Schritt machen.
Ja, und kopple doch mal zurück zu meiner letzten Antwort. Es geht auch immer um die Sozialstaatlichkeit. Ich erinnere immer gerne daran, dass auch die Bundesrepublik Deutschland nicht nur ein Rechtsstaat ist, sondern ein Rechts- und ein Sozialstaat. Und zwar so steht es im Grundgesetz. Ja? Das heißt, Sie können auch die Rechtsstaatlichkeit von der Sozialstaatlichkeit nicht entkoppeln. Und deswegen ringt Europa ganz fundamental gesprochen im Moment um die Komponente der Sozialstaatlichkeit. Weil natürlich haben wir viele Krisen in Osteuropa, ja, die in Ungarn ziemlich genau darauf zurückzuführen sind, dass die ungarischen Arbeiter natürlich Race to the Bottom Steuern, Löhne und so weiter nach unten gedrückt werden, unter anderem übrigens von der deutschen Exportindustrie. Ja? Und dann wehren die sich und wählen populistisch. Dann sagen wir, pfui, ihr seid nicht rechtsstaatlich. Ja? Aber die Frage ist, können wir die rechts- und sozialstaatliche Frage in Europa so lösen, dass die Osteuropäer nicht immer nur die Dienstleister für Westeuropa sind. Ja? Und da fängt es ja an, dann bin ich wieder bei den Elementen der Staatlichkeit, über die Europa eigentlich dringend nachdenken müsste. Und es geht in Europa, das kommt immer, fällt immer so ein bisschen unten runter, es geht nicht nur um die Rechtsstaatlichkeit, es geht um das soziale Europa, was wir auch gerade verhandeln.
Und natürlich ist das eine Utopie, die Sie da schildern. Eigentlich müssten Sie die ja nicht hier in Deutschland vertreten, sondern bei den Wählerinnen und Wählern in Ungarn und Polen, die sich nämlich dafür entschieden haben, eher nationalistische Parteien zu wählen und im Prinzip dem widersprechen, was Sie hier skizzieren.
Ja, also die Polen haben ja gerade gerungen, ja, das ging ja um ein paar tausend Stimmen da gegen Duda, das ist ja eigentlich schon mal sehr vielversprechend. Übrigens, wenn Sie die Ungarn fragen, ja, würden Sie Ihren nationalen Pass für einen europäischen Pass auf den Tisch legen, sagen Ihnen interessanterweise 70% der Ungarn ja. Das heißt, die Ungarn sind ja nicht über Orban vertreten. Wir hatten ja auch den Aufruf.
Aber Sie haben ihn gewählt.
Ja, ja, die Sachen sind trotzdem komplizierter. Sie haben auch einen Bürgermeister von Budapest, der sagt, ich fühle mich durch Orban auf dem Rat nicht vertreten und ich nehme Flüchtlinge auf. Ja, das heißt, was wir doch haben, ist eine ganz fundamentale Krise der Repräsentation. Und damit sage ich ja nicht, dass wir die jetzt auf diesem Gipfel lösen. Nur, was wir jetzt gerade in Brüssel verhandeln, das wird so mau. Da ist ja die einzige Frage zurück zu Herrn Asselborn, wie lange trägt das noch als Projekt Europa? Und wenn das weiter anfängt zu bröckeln, weil wir jetzt kein tolles Ergebnis bekommen, sondern nur ein mediokres Ergebnis, dann werden wir uns irgendwann dieser Frage zentral stellen müssen, wie funktioniert hier die Legitimation? Und dann kriegen wir hoffentlich die Kraft und die Energie, das zu beantworten.
Vorgestern Nacht vor der Oper in Frankfurt. Mehrere tausend Jugendliche waren da versammelt. Um die 20 viele stehen zusammen, trinken Alkohol, feiern. Einige pöbeln, schmeißen Mülltonnen um. Und als die Polizei eine Schlägerei beenden will, da greifen einige aus der Gruppe die Polizei an, schmeißen Flaschen auf Polizistinnen und Polizisten, demolieren Polizeifahrzeuge. Und das alles unter dem Beifall der umstehenden Menge. Die Bilanz, die Polizei spricht auf ihrer Seite von 5 Verletzten, fast 40 Menschen sind festgenommen worden. Frau Gero, haben Sie eine Erklärung für diese scheinbar ziellose Gewalt, wenn Sie das so sehen?
Naja, es wird ja darauf verwiesen, dass eben ein, also Gewalt immer auch der Ausdruck ist von struktureller Unterdrückung, wenn diejenigen, die sich sozial vernachlässigt fühlen, nicht mehr gehört werden, ja, dass sie dann natürlich zu physischer Gewalt greifen. Das ist ja ein altes Thema, auch nicht neu. Merleau-Ponty in den 1950er Jahren, dass sich immer Gewalt als Form derjenigen äußert, die sonst nicht gehört werden. Ja? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das in Frankfurt auch so gewesen ist, wenn es offensichtlich ja um Jugendliche auch aus den Vororten ging, also um eher sozial vernachlässigte Jugendliche, die eigentlich perspektivlos sind. Und das wäre kein neues Phänomen. Ja? Das haben wir in Nordafrika genauso wie mit den Gilets jaunes. Ja? Alle, die keine Zukunft haben, werden teilweise gewalttätig, weil ihnen man sonst nicht zuhört.
Also im Prinzip ist das, würden Sie sagen, es hat auf jeden Fall eine politische Dimension. Es ist jetzt nicht einfach nur Langeweile und Frustration, sondern es hat eine politische Dimension, diese Gewalt.
Ich würde sagen, dass es eine politische Dimension hat, ja. Langeweile, die sich in Gewalt artikuliert, hat auch eine politische Dimension. Und ich weiß nicht, vielleicht haben einige Hörerinnen schon den Film gesehen, Les Miserables, ja. Der ist ja in Frankreich gerade gekommen, über die Vororte da in Paris. Und das ist ja das Gleiche. Das heißt, wenn Sie gerade jugendlich sind und Sie haben kein Gefühl von Zukunft und Ihnen wird noch nicht mal zugehört, dann haben Sie natürlich ein erhöhtes Gewaltpotenzial. Das ist eigentlich in der Sozialwissenschaften völlig eins zu eins korreliert und durchforscht.
Dass diese Bilder aus Frankfurt jetzt gerade so durch die Medien gingen, das hat sicher auch damit zu tun, dass wir vor 3 Wochen erst ähnliche Szenen gesehen haben in Stuttgart, wo auch Nachtsgruppen von jungen Menschen randaliert und die Polizei angegriffen haben. Damals wurde dann im Nachgang viel darüber diskutiert, wer das war, was für eine Gruppe. Es ging um die Frage, sind das Menschen mit Migrationshintergrund, wenn sie keinen haben oder wenn es eben Deutsche sind mit einem deutschen Pass, gibt es nicht doch irgendwelche Vorfahren, die nicht aus Deutschland kommen? Und dann hat sich dieser Begriff der Stammbaumforschung, dieser unsägliche, breit gemacht. Der Frankfurter Polizeipräsident, der war jetzt schneller. Er spricht schon am Tag danach davon, dass das vorwiegend junge Männer mit Migrationshintergrund gewesen seien. Frau Gero, ich frage mich bei sowas, ist Migrationshintergrund da überhaupt eine relevante Kategorie?
Das glaube ich nicht. Ja, wir haben natürlich auch Gewalt unter jungen deutschen Männern im Osten. Da wissen wir auch, dass die Zahlen deutlich erhöht sind gegenüber dem bundesrepublikanischen Durchschnitt. Und ich bleibe nochmal dabei. Ja, Gewalt ist eine Form von Kritik oder Gewalt ist sozusagen die artikulierte Form von Kritik von Leuten, die sich anders nicht auswehren können oder artikulieren können. Und ich glaube auch, dass was wir sehen, so an physischer Gewalt, ob das Stuttgart ist oder Frankfurt, im Grunde ja nur die Eisspitze ist, ja, oder die Spitze des Eisbergs. Wir können ja, ich meine, da muss ja jeder nur mal die Augen aufmachen, aber die Verwahrlosung des öffentlichen Raums. Gehen Sie mal in den Berliner Park abends um 18 Uhr, ja. Also allein diese kleinen Sachen, Müll wegschmeißen, S-Bahn-Sachen ansprühen und so weiter. Das heißt, der öffentliche Raum, die Ordnung im öffentlichen Raum, die Missachtung von Kontrolle von Polizei oder auch der Hass natürlich, ja, George Floyd, gegen sozusagen die Polizei als Ordnungshüter, das hat doch zugenommen in allen gesellschaftlichen Dimensionen. Und die Frage ist tatsächlich, woher kommt das? Und ich glaube, es ist kein Phänomen von Migrationshintergrund oder nicht ausschließlich.
Etwas anders sieht das der Konfliktforscher Stefan Luft von der Universität Bremen. Der hat heute früh im Deutschlandfunk, unserem Schwesterprogramm, erklärt, wie er die Situation einschätzt. Und er verweist eben schon darauf, dass es vor allen Dingen bei Migranten ein Potenzial gäbe für diese Gewalt. Unter anderem, weil er da eine wirtschaftliche Enttäuschung sieht, dass sie nicht mehr am Wirtschaftsleben beteiligt werden, wie sie sich vielleicht erhoffen. Genau, das hat er da gesagt.
Was insgesamt eine große Rolle spielt, ist ein hohes Ausmaß an Aggression und Hass, das sich in Teilen der Gesellschaft in Deutschland entwickelt hat. Eine gegen die Polizei gerichtete Stimmung. Insofern muss man sehen, es handelt sich um Verlierer, die sich als Opfer der Gesellschaft sehen, die in der Konsequenz diese Gesellschaft bekämpfen wollen.
Also Gesellschaft bekämpfen, das ist ja schon eine sehr starke Analyse. Würden Sie da mitgehen?
Naja, aber ich meine, das, was ich versucht habe zu beschreiben, Perspektivlosigkeit, sozialer Abstieg, keine Hoffnung, das trifft sich ja in der Analyse. Ja, muss man deswegen die Gesellschaft bekämpfen oder muss die Gesellschaft diesen Leuten einen Platz einräumen? Abgesehen davon, von Nordafrika sind die gleichen Analysen bekannt. Es gibt ein wichtiges Buch, das heißt Youth Bulk. Ja, das heißt, wenn Sie eine Alterspyramide haben, die essentiell jung ist, also den größten Anteil von 18- bis 35-jährigen jungen Männern in einer Gesellschaft, die keine Perspektive auf einen Job haben und damit keine Perspektive auf Familie, Kinder und ein normales Leben, dann haben sie einfach ein Aggressionspotenzial. Und dass das jetzt natürlich über die Migration ein bisschen nach Deutschland reingeschwappt ist, will ich gerne glauben. Trotzdem ist ja die Frage, was kann die Gesellschaft tun, um diese Chancen und Perspektiven wieder zu bieten, und zwar allen.
Und diese Frage stellen sich natürlich auch die Verantwortlichen in Frankfurt. Jetzt gerade gibt es eine Konferenz von Polizei und Stadt, die besprechen wollen, wie sie auf diese neuesten Ereignisse reagieren sollen. Hätten Sie da einen Ratschlag, was eine Stadtgesellschaft tun kann, um so etwas zu entspannen, so eine Situation, damit sich das eben nicht verstetigt?
Ja, ich hätte einen Vorschlag, dass wir zum Beispiel einfach die Durchmischung von Wohngebieten, ja, also anstatt Kindergeld und die einen reichen Eltern bauen da ihre Häuser und die anderen sind irgendwo im Osten einer Stadt in irgendwelchen Sozialbauten. Also ich kann mich noch erinnern, so alt bin ich, dass wir früher eine soziale Mischung gefördert haben, dadurch, dass wir einfach Bebauungspläne hatten, wo das gefördert wurde, dass Hochhäuser neben etwas anderen Häusern gestanden haben. Das tun wir nicht mehr. Wir spalten Gesellschaften auch architektonisch inzwischen und das halte ich für ein Problem.
Ulrike Gero sagt das, Politikwissenschaftlerin hier im Deutschlandfunk Kultur. Lassen Sie uns kurz über Wirecard sprechen. Das Softwareunternehmen aus der Nähe von München, das galt ja lange als große Hoffnung in der Welt der deutschen DAX-Unternehmen. Anfang Juli dann der große Knall. In der Bilanz fehlten fast 2 Milliarden Euro. Das ist mal eben ein kompletter Jahresumsatz dieses Unternehmens, offenbar bewusst manipuliert. Frau Gero, haben Sie Aktien gehabt von Wirecard, die jetzt nichts mehr wert sind?
Nein, ich habe nie Aktien gehabt und werde auch nie welche haben.
Trotzdem, das Ganze ist ja wirklich ein Wirtschaftskrimi. Top-Manager des Unternehmens ist jetzt untergetaucht, angeblich in Russland. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Marktmanipulationen. Und neben den wirtschaftlichen Konsequenzen geht es natürlich jetzt auch um die politische Dimension des Ganzen. Was wusste die Bundesregierung von den kriminellen Machenschaften oder hat sie zumindest über die Unstimmigkeiten etwas geahnt? Das ist ja die Frage. Und vor allen Dingen, warum ist das Ganze niemand aufgefallen? Also konkret der BaFin, der Bankenaufsicht.
Ja, nicht nur der BaFin, sondern auch Ernst & Young, ja, der Unternehmensberatung, die ja offensichtlich die Wirtschaftskontrollen gemacht hat und die Buchführung überprüft hat. Und das seit 10 Jahren. Ja, seit 10 Jahren ist das ja offensichtlich niemandem aufgefallen. Das ist schon sehr verwunderlich. Und natürlich ist ja schon die Forderung, dass es jetzt einen Untersuchungsausschuss gibt. Das würde ich auch absolut für plädieren. Das ist natürlich sozusagen die staatliche Implikation, müssen aufgeklärt werden. Olaf Scholz, sogar das Kanzleramt, die halt für Wirecard geworben haben, auf Staatsbesuchen und so weiter. Und da kann man sich schon fragen, warum passiert das? Also warum muss das immer im Gepäck so mitreißen? Aber was mich tatsächlich interessiert ist, was ist mit diesen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die ja offensichtlich wahrscheinlich was vertuscht haben? Ja, sonst ist es ja nicht zu erklären, dass seit 10 Jahren da die Bilanzen im Grunde gefälscht worden sind und dass keinem was auffällt.
Die politische Verantwortung, die hat zum Beispiel Olaf Scholz, der Finanzminister, erstmal von sich gewiesen, im Prinzip gesagt, sein Ministerium hat alles richtig gemacht und stellt im Prinzip die gleichen Fragen wie Sie gestern Abend im Heute-Journal.
Warum wird Jahr für Jahr die Bilanz angeguckt, werden die Rechnungen betrachtet und es kommt nicht raus, was ja doch ziemlich erheblich ist, was wir mittlerweile wissen. Und da müssen wir dafür sorgen, dass das besser wird.
Aber macht man sich so nicht ein bisschen einfach, wenn man sagt, naja, die Wirtschaftsprüfgesellschaften haben nicht richtig geprüft und wir als Staat mussten darauf vertrauen, dass das eben stimmt, was sie tun?
Ja, das würde ich schon sagen, dass der Staat eigentlich darauf vertrauen kann. Allgemein würde ich dafür plädieren, dass wir hoffentlich bald wieder in einer Gesellschaft leben, wo jeder jedem vertrauen kann, ja, und wo Betrug nicht zur Norm wird, vor allen Dingen in den oberen Chefetagen. Ja, es ist ja nicht der einzige große Betrugsfall. Cum-Ex-Geschäfte, das hatten wir ja vor 2 Jahren noch.
Oder Dieselskandal
und so weiter. Ja, also das muss man ja alles auch mal kontextualisieren, dass wir im Prinzip offensichtlich das Gefühl haben, dass man täglich solche Betrugsgeschichten aufdecken kann. Und das macht einem doch Sorge. Ja, ich habe nicht die Erinnerung, dass das immer so war. Und insofern können wir uns nur hoffen, dass man wieder vertrauen kann. Eben Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sollte man vertrauen, weil die natürlich auch Prokura haben und dafür eigentlich haften. Das heißt, die eigentliche Frage ist jetzt auch, dass natürlich die Gerichtsbarkeit gefragt ist. Das heißt, kommt es zu Anklagen? Gehen diese Leute ins Gefängnis? Werden die haftbar gemacht für das, was sie verbrochen haben? Ja? Und da würde ich hoffentlich dafür setzen, dass wir da hinschauen und dass da ein bisschen aufgeräumt wird.
Der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Otto Fricke, der hat heute nochmal scharfe Kritik geäußert, auch eben an der BaFin, an der Finanzaufsicht und hat gesagt, dort hat man schlicht nicht das richtige Personal, um solche Betrügereien wirklich aufklären zu können.
Digitalisierung heißt ja, wir werden immer neue, andere Vorgänge bekommen, immer andere Abläufe, die wir beide vielleicht mit unserem schulischen Grundwissen noch gerade im Ansatz verstehen, die aber, um sie zu kontrollieren, von Leuten kommen müssen, die nicht einfach nur sagen, ich mache hier eine sicherlich professionelle Arbeit als Mitarbeiter der BaFin, sondern wo viel mehr Kenntnisse kommen müssen. Das ist das Problem, was Deutschland insgesamt hat, dass wenn Digitalisierung kommt, dann kann ich nicht mit alten Methoden arbeiten, sondern dann muss ich mir genau überlegen, wie kriege ich die richtigen Leute, die überhaupt erstmal kapieren, was da passiert ist.
Dem würde ich zustimmen, ja. Also natürlich ist die Digitalisierung eine völlige Systemänderung in den Prozessen, wie wir arbeiten. Ja, und dass wir natürlich Institutionen haben und Behörden haben, wie die BaFin oder eben auch ein Finanzministerium, das alte Prozesse hat, alte gediegene Prozesse, möchte man fast sagen, ja. Und dass die nicht mehr abbilden, wie die Prozesse in der Digitalisierung laufen, das ist ja klar. Dazu muss ja jeder nur seinen eigenen Laptop haben, nach dem Motto, was kann ich eigentlich einsehen mit dem Laptop, was kann ich verschleiern, wohin kann ich was schieben. Und dass das eben nichts mehr zu tun hat mit irgendeinem Posteingang und einem Stempel drauf. und ich kann irgendwie alles sehen. Das ist ja relativ klar. Und die Frage ist tatsächlich, wie kriegt man im Grunde die prozeduralen Abläufe, die wir heute haben, die administrativen Kontrollabläufe, wie kriegt man die digitalisiert? Da würde ich Herrn Fricke recht geben, da müssen wir richtig hingucken. Was eben auch heißt, dass Digitalisierung, was ja immer so durchgeht als Codewort, ja, wir digitalisieren jetzt die Welt, dann wird alles schicker und schöner. Aber nein, die Digitalisierung hat Flipsides und denen muss man sich auch zuwenden.
Und eine Flipside ist ja, oder ein damit einhergehendes Phänomen ist ja auch die Globalisierung, also die Vernetzung von Wirtschaftsakteuren rund um den Globus. Und diese 2 Milliarden, die bei Wirecard eben in den Bilanzen gefälscht wurden, die waren ja eben auch nicht in Deutschland sollten die sein, sondern ich glaube auf den Philippinen, also am anderen Ende der Welt. Ist das nicht auch so ein Zeichen, dass man sieht, okay, die nationalstaatliche Aufsicht von solchen Finanztransaktionen stößt vielleicht auch einfach deswegen an Grenzen, weil sie eben nationalstaatlich organisiert ist und auch gedacht wird.
Ja, und deswegen sollte man natürlich Europa mal schick und schön machen. Ja, damit haben wir ja den Tag hier begonnen. Und dass das schon mal auf europäischer Ebene nicht zu lösen ist, allein diese Finanztransaktionssteuern und so weiter, ist ja das ewig elende Thema. Aber ich bin dabei. Die Globalisierung führt natürlich dazu, dass wir das, Covid-19 zeigt das ja, dass wir diese ganzen Prozesse noch verstärken. Also Schlupfinseln, wohin bringe ich mein Kapital? Auch jetzt das Verfahren gegen die Google-Milliarden, wo die Steuern nicht bezahlt werden müssen. Das heißt, es macht das Internet macht es immer leichter, das Geld irgendwo zu verstecken, irgendwo hinzutun. Und die Steuerhoheit, die ja an den Territorialstaat gebunden ist, kann nicht mehr durchgesetzt werden. Und das ist, the state can tax, für den Staat wirklich ein riesengroßes Problem.
Fußballspiele wieder im Stadion anschauen, das soll nach dem Sommer wieder möglich sein. Glaubt zumindest der Präsident des Deutschen Fußballbunds, Fritz Keller. Das hat er im Interview mit der Badischen Zeitung von heute gesagt. Und für diesen Plan, da sollen sich die Fans einfach vor dem Spiel testen lassen, zum Beispiel mit einem Selbsttest zu Hause oder in ihrem eigenen Fußballverein. Und dann könnten sie eben am nächsten Abend, wenn sie getestet sind, negativ sind, ins Stadion gehen. Die Frage an die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero hier im Studio. Halten Sie das für eine gute Idee?
Nein, natürlich nicht. Ja. Also wenn schon, dann machen wir das für die Schulen genauso. Alle testen sich, gehen wieder in die Schule. Für die Theater machen wir es genauso. Dann muss das Berliner Ensemble nicht die Stühle da irgendwie aus dem Publikumsraum nehmen. Aber für das Fußball eine Ausnahme zu machen, das halte ich echt nicht für gesellschaftlich vertretbar.
Aber müsste ja auch keine Ausnahme machen. Ich meine, es ist jetzt der DFB, der das fordert. Sagt sogar noch dazu, das ist ja nicht nur für die Fußballfans gut, sondern wenn man in den Fußballvereinen, die insgesamt wohl 7 Millionen Mitglieder haben, dort quasi flächenmäßig testet, dann hätte ja auch die Gesamtheit, die Gesellschaft was davon, weil man dann viel mehr über die Ausbreitung des Virus weiß. Und andere Institutionen könnten das ja quasi nachmachen.
Mhm, genau, alle Schulen können das nachmachen. Wir testen alle Schüler und wir können die Schüler wieder ausbilden. Das finde ich auch genauso wichtig, wie dass die Männer Fußball gucken. Ja, also das Argument kann man natürlich einfach, ist unendlich dehnbar. Aber dann testen wir jetzt einfach 80 Millionen Deutsche und das Leben kann weitergehen.
Also das heißt, wir sollten auch nach dem Sommer uns damit abfinden, dass wir solche Großveranstaltungen, Fußball oder eben auch Großkonzerte auf jeden Fall lassen sollen.
Das meine ich gar nicht. Ich bin absolut dafür, dass die Kultur dringend zurückkommt ins gesellschaftliche Leben. Wir brauchen die Kritik, wir brauchen die Singer-Songwriter, wir brauchen die Kleinkünstler, wir brauchen das alles. Wir brauchen vor allen Dingen Bildung und Schulen und diese ganzen Sachen. Aber nur für den Fußball jetzt eine Ausnahme zu machen, weil der Fußball sich das leisten kann und weil er ein gesellschaftliches Standing hat, dass alle irgendwie durchdrehen, wenn die Bundesliga nicht spielt, ja, das kann es einfach nicht sein. Und deswegen alle oder keiner. Und wenn der DFB das will, dann kann er sagen, wunderbar, ihr verdient so viel Geld, ja, dann schiebt man ein bisschen Geld für die Gesamtgesellschaft rüber, dann testen wir die anderen auch noch gleich mit und dann geht alles wieder weiter.
Die Frage nach den Infektionen bei Massenveranstaltungen, wie das genau abläuft, das weiß man noch nicht wirklich. Und um das besser zu erforschen, gibt es ein ganz interessantes Studienvorhaben in Leipzig nämlich. Da ist eine Studie geplant. Mitte August soll es in der Arena Leipzig ein Konzert geben des Popmusikers Tim Bensko und 4000 Freiwilligen im Publikum. Und an ihnen soll dann erforscht werden, wie groß die Ansteckungsgefahren bei solchen Veranstaltungen sind, wie zum Beispiel Konzerten oder Fußballspielen. Würden Sie da hingehen?
Ich würde da hingehen. Mein Sohn hatte auch Corona. Ich glaube, man ist nicht gefeit davor. Aber der Punkt ist ja, was nützt uns das Wissen? Also natürlich ist das wichtig zu wissen, wie die Ansteckungen verlaufen. Ja? Aber die zweite Frage ist ja, dass wir auch nicht genau wissen, wie ist der Krankheitsverlauf. Sie können sich ja anstecken und nichts haben. Mein Sohn hatte Corona, hat praktisch nichts. Ich kenne viele Leute, die ganz schwere Verläufe hatten. Und die Korrelation zwischen, was bedeutet die Ansteckung für den Einzelnen, die ist ja fast noch viel wichtiger, als dass wir wissen, wie sich die Leute anstecken. Ja? Und das ist ja sehr unterschiedlich. Deswegen, ja, ich würde da wahrscheinlich hingehen. Aber das ist auch nur ein Teil der Forschungsfrage.
Wenn Sie sich jetzt dafür interessieren oder auch Sie zu Hause, dann können Sie sich anmelden noch für diese Studie, wenn Sie zwischen 18 und 50 Jahre alt sind und kostenlos zu einem Tim Bensko-Konzert gehen wollen. Die Informationen finden Sie auf der Website der Universitätsklinik in Halle. Zu Gast in dieser Mittagsstunde die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero von der Europa-Universität in Krems. Frau Gero, Sie haben schon gesagt, Sie sind jetzt nicht extra aus Österreich für die Sendung hergefahren. Das Ganze ist ja auch nicht so ganz einfach im Zuge von Corona-Beschränkungen, die es nicht mehr gibt. Aber naja, so wirklich unbeschwert reisen kann man ja trotzdem noch nicht. Oder wie geht Ihnen das?
Doch, Sie können relativ entspannt im Intercity fahren. Das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, ja, mit Mundschutz. Und abgesehen davon sind die Flieger ja wieder voll. Ja, es gibt ja EasyJet-Bilder, wo also dicht gedrängt vollgepackte Flieger wieder nach Mallorca fahren. Also das Reisen ist schon eigentlich relativ unbeschwert.
Aber eigentlich ein sehr beunruhigendes Bild, oder?
Die Frage ist, was jetzt passiert. In Barcelona gehen die Fallzahlen ja wieder hoch. Ja, also Katalonien hat ja gerade wieder drastische Maßnahmen verhängt. Übrigens Paris auch, ja, weil jetzt natürlich die Reisetätigkeit anzieht und wir die ersten Konsequenzen haben, auch von diesen Ballermann-Partys, die wir da ja vor 2 Wochen oder so hatten. Und das ist schon ein Problem, aber generell stellt sich halt das Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit. Das Spannungsfeld wird gerade neu diskutiert mit Corona.
Sind Sie da eine von denen, die etwas entspannter möglicherweise auf die ganze Situation blicken und sagen, naja, trotz des Viruses und der virologischen Erkenntnisse, die wir darüber haben, ich lasse mich nicht völlig einschränken in meiner Freiheit?
Ich bin nicht entspannter. Ich nehme das Virus sehr ernst. Ich sehe auch die ganz negativen, schwierigen Folgen und die schwierigen Verläufe. Es geht überhaupt nicht darum, das klein zu reden. Es geht nur darum, dass dieses apodiktische Wir retten Leben ist natürlich, also wir gucken jetzt einfach auch nur auf Corona-Tote. Ja? Also zum Beispiel in Afrika gehen die Fallzahlen von Maserkranken Kindern wieder hoch, weil die nicht mehr gegen Masern geimpft werden, weil jetzt nur noch Corona. Jeden Abend hören wir Tagesthemen, das und das. Und das halte ich für ein bisschen problematisch, dass wir so eine Freiheitseinschränkung machen für ein Single Geschichte. Das müsste man gesellschaftlich noch mal ein bisschen auffächern, denke ich.
Und diese Diskussion werden wir sicher auch weiterführen hier im Deutschlandfunk Kultur. Heute zu Gast war Ulrike Gero, Politikwissenschaftlerin. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Gerne.